Thank you very much. What we'll do now, I think, if there's anyone up here who feels they need to make a comment, then let's. If not, we'll open the floor for discussion. Right, then let's go right to you. If I might ask one thing, I'll say it in English and in German. Please, no editorials. Bitte keine Leitartikel. I realize that many people have strong feelings and want to express them, but we do have here experts with strong opinions themselves, and I think we can learn more if you just ask a question. It can be a pointed question, should be a pointed question, but don't editorialize. So, it's all yours.
Wenn es Deutschland wirklich gelingen würde, diesen wirtschaftlichen Boykott auszuführen, dann könnte man doch befürchten, dass das nicht ausreicht, weil London und Paris auf diplomatischem Wege vielleicht andere Wege gehen. Wenn diese drei zusammengehen könnten, was ich im Augenblick für unrealistisch halte, dann wäre das eine tolle Sache. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ein iranisches Regime sich davon beeindrucken lassen würde. Sie würden höchstens radikaler werden, jedenfalls ist das das, was die Europäer befürchten. Und da wir sowieso sehr viel Angst haben vor Terrorismus und weiterem Terrorismus, hüten wir uns meistens, sie zu provozieren. Dazu hätte ich gerne vielleicht Ihre Antwort.
An wen war die Frage gerichtet? Ah. Dann möchte ich etwas sagen, wenn Sie mich schon selbst fragen, obwohl ich es eigentlich nicht beantworten sollte, würde ich sagen, die Geschichte lehrt eine Sache völlig eindeutig. Man begegnet gewaltsamen Diktatoren nicht mit leiser Treterei. Das beeindruckt sie nicht. Sehen wir zum Beispiel, wie Frau Merkel und wie die Demonstranten in London und Paris und San Francisco kritisiert worden sind von allen möglichen Leuten wegen des Auftretens in Sachen Tibet. Das hat hier mit dem nichts unmittelbar zu tun, aber da war auch genau diese Argumentation, wir provozieren die Chinesen nur, dann werden sie erst recht nicht mit dem Dalai Lama und so weiter verhandeln, erst recht nicht ihre Position aufweichen. Und was ist passiert? Die Chinesen haben angekündigt, dass sie doch mit dem Dalai Lama verhandeln werden. Ob sie das einhalten werden oder nicht, was dabei rauskommen wird oder nicht, weiß man nicht. Aber die einzige Möglichkeit, die einzige Sprache, die Diktatoren verstehen, ist die Sprache der Stärke. Das muss nicht die Sprache der Waffen sein, aber man sollte auf keinen Fall auf diese Argumentation eingehen, die sagt, das wird sie nur ärgern. Natürlich wird es sie ärgern, aber das ist der Sinn der Sache.
Ich habe eine Frage, kann ich auch nicht gezielt an einen stellen. Ich habe die große Hoffnung, dass das iranische Volk, vor allem dadurch, dass über 50% jetzt unter 25 sind, dass mehr Frauen im Iran studieren als Männer. Und soweit ich durch Freunde informiert bin, führen die ein Leben, das also möglichst ganz anders ist, als die jetzige Regierung es haben möchte. Es gibt Frauenorganisationen, die also für die Rechte der Frauen sich einsetzen. Es gibt Studentinnen und auch, sagen wir, sie haben eine unter der Haube des Wohlanständigseins, flirten sie und sind dafür, ein westliches, freies Leben zu führen. Und unter sich finden sie diese Regierung lächerlich Und ich finde, dass wenn das so weitergeht, dann habe ich die Hoffnung, dass wir, und das ist meine Frage auch, ob sie nicht auf kulturellem Gebiet, ich meine, gerade diese jungen Menschen sind per E-Mail miteinander verknüpft, haben so viele Informationen vom Westen, dass wir durch kulturellen Einfluss sie fördern und sagen wir, diese Emanzipationsbestrebungen, die gegen diese dortige Regierung ist, dass wir die in aller möglichen Form fördern, damit dort eine Änderung eintritt. Und alles, was ich so höre, ist eine große Unzufriedenheit und ich hoffe, dass sich dadurch die Haltung vom Iran ganz schnell, also was heißt schnell, weiß ich nicht, aber in einem absehbaren Zeitpunkt ändern wird. Und das ist meine Frage, ob Sie das berücksichtigt haben.
I think Menashe can answer that one.
Thank you for the question. I still am the head of the Farsi programs in the Israeli radio. And we have a weekly program on Sundays when the Iranian listeners can call us directly from Iran to Israel through Germany, because they cannot dial to Israel, but through Germany they call us and they express their views. And when I ask one of our listeners, the picture you give about Iran is very black. There is prostitution, there is addiction of the youth, there is torture, there is abuse of children and women, there are political prisoners, there is poverty, corruption, and things like that. Why you don't go to the streets and to rise up and you don't overthrow the regime in Iran? And their answer was that without any foreign help, we cannot do that. They said, as the Saddam Hussein's regime in Iraq was toppled by the Americans and the Taliban in Afghanistan by a foreign aid, so we the Iranian people, they need assistance, they need support, we need help, and not only by words, but by actions. I had an opportunity to talk to President Bush in a private reception in Los Angeles a few months ago, and I told him about that, and I told him that the Iranian citizens are waiting for you, Mr. President, to come and rescue them. And he smiled and said, you know, in such a problem, we are stuck in Iraq, but without the international support, the Iranians cannot uprise and take over their fate into their own hands.
Können wir vielleicht, wir hatten 1, 2 und dann 3 und 4, 4 zusammen sammeln und dann versuchen, hier zu antworten. Es war da und dann Herr Faber und Michael Brumlik.
This question goes out to Benny Morris, because you made a reference to Charles Krauthammer's article a couple of weeks ago, and I just wanted to follow up on that and ask you, what's your estimation and perspective on the Israeli capabilities of deterrence? Because, well, it might be a difficult, tricky case that the United States might not follow up on their promise to retaliate. But a couple of days ago, there appeared an article, I don't know anymore where it was, where it was said that basically Israel, although officially not an atomic power in that sense, has at least the capabilities of destroying Iran so many more times that even if Iran is able to develop nuclear warheads, it would take tremendously long until Iran has sufficient missiles to attack Israel in a manner that Israel would not be able to survive and to retaliate 10 times.
Ich habe zwei kurze Fragen, eine an Benny Morris auch und eine an Matthias Künzel. Von Benny Morris wüsste ich gerne, wie realistisch er die militärische Option hält und ob es Anzeichen einer Verständigung zwischen Israel und den USA bereits gibt und ob der Irak, das heißt die Situation im Irak, nicht eher ein Anzeichen dafür ist, dass die USA zurückschreckt und dass Europa deshalb viel zu stark wird in dieser Frage. An Matthias Künzel, ich würde gerne wissen, ob es Anzeichen einer Auseinandersetzung gibt zwischen diesen beiden Fraktionen, die du aufgezeigt hast, dass, ich sage mal, zwischen der Merkel- und der Bertram-Linie, gibt es da hinter den Kulissen Diskussionen, Gespräche, und hast du eine Einschätzung, welche dieser beiden Fraktionen stärker ist?
Dankeschön. Mein Name ist Klaus Faber. Ist das Mikrofon an? Ja. Ich habe zwei Fragen. Die erste Frage an Herrn Künzel und die zweite Frage an Herrn Kasaka. Zur ersten Frage, das knüpft etwas an die letzte Frage. Wie erklären Sie, Herr Künzel, den Widerspruch zwischen den Äußerungen in der Knesset, der Bundeskanzlerin, und dem realen Tun? Es kann ja nicht sein, dass das, was Sie jetzt in der Konferenz feststellen und Frau Merkel überreichen wollen, für Sie wirklich etwas Neues ist. Und wenn die Annahme richtig ist, dass sie das weiß, die Vorgänge kennt, die sich ja in ihrem unmittelbaren Einflussbereich abspielen, stellt sich doch die Frage, wie ist dieser Widerspruch im Verhalten zu erklären? Die erste Frage, die zweite Frage an Herrn Kasaka, das betrifft die Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlaments in diesem Vorgang, im Verhalten Europas gegenüber dem Iran. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass es eine UN-Konvention zur Verhütung von Völkermordverbrechen gibt. Diese UN-Konvention ist nach meinem Wissen von allen Mitgliedern der Europäischen Union unterzeichnet, ratifiziert und umgesetzt worden. Und in dieser UN-Konvention wird auch die Strafbarkeit der Anstiftung zum Völkermord, der Vorbereitung von Völkermord verlangt, auch verlangt, dass das als Strafnorm in die jeweiligen nationalen Strafgesetze umgesetzt wird. Und das ist, soweit ich weiß, auch überall erfolgt. Die Idee dieser Konvention ist ja sehr einleuchtend. Es soll nicht erst eine Bestrafung stattfinden, nachdem der Völkermord stattgefunden hat, sondern es soll die Strafbarkeit schon eingesetzt werden, um einen Völkermord zu verhindern. Nun könnte man gegenüber einem Strafantrag gegen Ahmadinejad nationale Strafanträge in Deutschland, in Portugal, in allen EU-Ländern einwenden, dass es ein Staatspräsidentenprivileg gibt, das die Staatspräsidenten freistellt von strafrechtlicher Verfolgung, solange sie Staatspräsidenten sind. Aber da gibt es internationale Präzedenzfälle, ich nenne den Namen Kurt Waldheim, die gegen diese Staatspräsidentenprivilegregelung sprechen. Und es gibt ja auch die allgemeine Überlegung, die der frühere Justizminister von Kanada, Herr Kotler, eingebracht hat in die internationale Debatte, dass bei der Abwägung der Güter, die bei dem Staatspräsidentenprivileg vielleicht eine Rolle spielen, und der Verhütung des Verbrechens, das hier in Frage steht, eigentlich kein Zweifel stattfinden kann, durchgreifen kann, welches Gut hier Vorrang hat. Können Sie sich vorstellen, dass im Europäischen Parlament eine Aufforderung an alle Staaten der EU beschlossen werden kann, die Strafverfolgung des iranischen Staatspräsidenten wegen der Verletzung der UN-Konvention zur Verhütung von Völkermord in Gang zu setzen? Und können Sie sich vorstellen, dass Sie dabei eine Rolle spielen?
Ja, Herr Morris, Sie haben einen möglichen nuklearen präventiven Angriff auf den Iran für eine mehr oder weniger realistische Option erklärt. Nun würde ich Sie gerne etwas fragen, wonach man einen Historiker eigentlich nicht fragen darf. Was glauben Sie denn, wie die Welt am Tag und in den Monaten nach einem solchen Angriff aussehen würde?
Okay, so wir haben gesammelt, we've collected the first round. We'll have a round of answers. And if there are more questions, we'll have a second round, and then we'll wind up the evening. So I think Benny, the first questions were for you.
Okay. There's a number of asymmetries between Iran and Israel. When we're talking about deterrence and the bombs and so on. One is, one of the questioners pointed out, Israel has apparently, according to foreign reports, a large stockpile of nuclear weapons, dozens, perhaps even hundreds. The Iranians don't have any at the moment, and when they begin to have them, they will have one, two, three, four. It'll take them years to achieve parity in terms of the number. The problem is that there's an asymmetry in vulnerability between Israel and Iran. Israel is a very small country. It's worth looking at a map. People talk about it a lot, but it's actually a very, very small country, and probably two or three nuclear bombs would destroy Israel. Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, and there is no Israel. So Iran doesn't have to have 200 nuclear bombs, and it doesn't have to have that type of deterrence vis-a-vis Israel. To match Israel. Iran can probably suffer several nuclear explosions and it won't be destroyed as a civilization or a country or an uncivilization, whatever you call it. There's a problem with using nuclear bombs, and this was pointed out to me long ago by an Israeli general, if you like, a wise general. And he said the problem with Israel's nuclear weaponry is it's unusable because you can only use nuclear weapons too early or too late. You can never get exactly the right time. Too early means that you use nuclear weapons, and as somebody here pointed out, the world after that will look terrible, especially vis-a-vis Israel. It will be a pariah state. It will unleash global terrorism on all of the West, including Israel. Life might become unendurable for Israel. On the other hand, of course, a nuclear bombing of Israel is even worse for Israel. That's if Israel uses nuclear bombs first, this pariah statehood. On the other hand, if it uses them too late after the Iranians bomb Israel, then it doesn't really make that much difference if Israelis destroy Iran after it is bombed because there is no Israel. So there'll be a few submarines capable of launching missiles, but that won't be of much a consequence in terms of Israel's existence. I assume, and I may be wrong about this, I have absolutely no knowledge about this, but I assume that George Bush at some point told Israel's Prime Minister, Ehud Olmert, or gave him a promise that the Americans would take care of the Iranian nuclear program and prevent Iran from having nuclear bombs. I assume he promised that to Olmert, partly because he doesn't want to reach the situation in which Israel is forced to use its own nuclear weapons to defend itself and to assure its survival. But I also assume that since the debacle in Iraq, George Bush's ability to unleash a conventional air assault on Iran has been markedly diminished and maybe even wiped out. He may not be capable of doing this because of a lack of internal popularity, support in the army for any such move, and so on. So I don't know whether this promise stands or not, though it might well be worth looking at the months November 2008, January 2009, if Obama is elected a president in November. And George Bush remains president of America officially until the 20th of January. Those 3 months may be crucial. If it's somebody else who's elected, for instance, McCain in November, Bush would most likely leave the Iranian portfolio for McCain to take care of. But if Obama is elected in November, Bush might take care of it, even lacking popularity and support from the army, because he has made this promise and because perhaps he has an eye on history and his place in history. Somebody asked about conventional capabilities. Israel has a small, it's supposed to be a powerful and very efficient air force, but it's a very small air force, and Iran is a long, long way away. It's not the Syrian nuclear plant, and it's not the Iraqi nuclear plant. To reach Iran from Israel in a raid may be possible, but Israel cannot mount a sustained campaign of conventional warfare, aerial warfare, as America could from its bases in Iraq against Iran. Israel can't manage that. And therefore, because the Iranians have dug in their nuclear plants very deep underground and have dispersed them in a great number of plants, Israel is probably incapable of destroying the Iranian nuclear project. It may be able to destroy one or two facilities. Maybe it can delay the consummation of the Iranian project, but it can't destroy the project. And if it delays it or if it bombs Iran, it'll only make the Iranians that much more eager to complete their nuclear weapons and to use them against Israel. Which leaves Israel, if America doesn't do anything, with only one option, and that's nuclear bombing Iran. I talk about it very lightly, but it's not very light. It's, as you say, it's catastrophic, and it's earth-shattering, and it's historical divergence from the course of history in some ways. But if Israel wants to survive, it may end up having to do this, and if it doesn't want to survive, it may not do that.
Ich glaube, dass dieser letzte Austausch eigentlich zeigt, wie unglaublich dramatisch die Situation ist. Und das ist kein leerer Satz. Es ist eine Realität. Weil auf der einen Seite, das hatte Benny Morris, finde ich, sehr anschaulich dargestellt, selbst dann, wenn der Iran auch nur die nukleare Option besitzt, ohne eine Atomwaffe einzusetzen, aber wenn er in der Lage ist, innerhalb von wenigen Wochen die Materialien, die er gesammelt hat, zu einer Atombombe zusammenzubauen. Selbst dann könnte bereits Israel in die Knie gezwungen werden, dadurch, dass natürlich verständlicherweise unter der Androhung, dass alle zwei Tage sozusagen ein neuer Aufruf ergeht, Israel zu zerstören, und man weiß, die Möglichkeiten existieren, vernünftige Menschen fliehen werden aus dem Land. Die Elite wird abhauen. Israel kann gar nicht mehr lebensfähig sein. Es gab diese Umfragen. Es gab auch jetzt wieder die Umfrage, wie viele Jugendliche in Israel das Land verlassen würden, wenn diese Bedrohung sich als real erweist, wenn also die nukleare Option wirklich existiert. Es gab schon vor einigen Monaten eine Umfrage, nach der 27% der Israelis ihr Land verlassen würden. Und das bedeutet natürlich, dass die das Land verlassen, die das auch können, materiell. Das heißt, das ist die Elite, ohne die so ein Land nicht existieren kann. Das heißt, bereits die nukleare Option ist unbedingt zu verhindern. Wenn aber die Verhinderung Israel überlassen bleibt, dann wäre das eine weltpolitische Katastrophe. Weil es klar ist, dass in dem Moment, dieser Tag, nach so einem Angriff, ob nuklear oder konventionell, würde sozusagen den Antisemitismus in der Welt potenzieren in einem Ausmaß, das man sich gar nicht vorstellen kann. Es wäre für Israel sozusagen politisch eine unglaublich heikle, notwendige dann, aber heikle Situation, wenn es alleingelassen, genau wie im Zweiten Weltkrieg, als der Holocaust passierte und die Flüchtlinge nicht aufgenommen worden sind, die entscheidenden Schritte nicht getätigt worden sind, wenn sich diese Form von Entsolidarisierung wiederholt. Das wäre katastrophal. Und unter diesem Aspekt müssen wir dieses spezifische Moment erkennen. Deutschland als das Land, von dem der Holocaust ausgegangen ist, und dort das Land, das den Holocaust als einziges in der Welt heute leugnet und diese Leugnung zu einem zentralen Bestandteil seiner Außenpolitik macht. Da muss sozusagen der Aspekt der Dringlichkeit und der Verantwortung in ganz anderer Art und Weise thematisiert werden, als das bislang in Deutschland der Fall ist. Jetzt gehe ich auf die Fragen ein, die dazu gestellt worden sind. Ich selber weiß nicht, ob es hinter den verschlossenen Türen der politischen Elitezentren diese Art von Kontroverse gibt, die ich hier holzschnittartig angezeigt habe. Ich weiß, dass es in den Kommentaren zum Beispiel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, es gab ungefähr 4 oder 5 Kommentare, wo gesagt worden ist, wenn nicht ganz schnell Sanktionen kommen, könnte es katastrophal ausgehen. Es gibt Journalisten, es gibt Teile der Elite in Deutschland, die die Gefahr kennen, die darauf auch hinweisen und wo ab und zu in den Kommentarspalten diese kleinen Hinweise vorkommen. Aber merkwürdigerweise ist in den letzten Monaten, sind auch diese Stimmen völlig, völlig verschwunden. Ich führe das darauf zurück, dass in Deutschland eigentlich immer die Diskussion so geführt worden ist, das Problem ist nicht der Iran, das Problem sind die USA. Ja, wir wollen, das Problem ist nicht, den Iran abzuhalten, das Problem ist, die Amerikaner davon abzuhalten, den Iran abzuhalten. Und seitdem dieser sehr merkwürdige Nye-Bericht, dieser Geheimdienstbericht in den USA im Dezember veröffentlicht worden ist, war offenbar diese Gefahr gebannt. Also gab es überhaupt kein Thema mehr und gar kein Problem mehr. Das ist in meinen Augen so die mediale Logik, die vielleicht erklärt, dass in den letzten Monaten diese Ruhe so unheimlich geworden ist. Die Dinge verschärfen sich. Ahmed Nejad triumphiert. Er redet jetzt von schwarzer Mikrobe, die man zertreten müsse. Es ist eine Eskalation, aber in Deutschland herrscht Schweigen darüber.
Matthias, kann ich vielleicht doch unterbrechen? Ja. Es ist sicherlich so, und das weiß ich aus Gesprächen im Kanzleramt selbst, dass diese beiden Fraktionen, dass es diesen Kampf zwischen diesen beiden Fraktionen gibt. Und das Problem, das die, ich sage es mal so, Kanzlerin-Fraktion hat, ist, dass die Politik, die sie vertritt, in Deutschland äußerst unpopulär ist. Nicht nur in den Medien, sondern auch eben in der breiten Masse. Genau deshalb kann die offene Auseinandersetzung mit der Politik, die ich die Steinmeier-Linie nennen würde, nicht die, es ist ja nicht Bertram oder Perthes, es ist ja der Außenminister selbst, die Auseinandersetzung kann nur stattfinden, wenn es auch innerhalb der deutschen Öffentlichkeit einen Bewusstseinswandel gibt. Das ist übrigens ein Grund, warum dieser Kongress so wichtig ist.
Ja, okay. Ja, recht schönen Dank für diese Information, dass es dann innerhalb des Bundeskanzleramtes doch diese Art von Kontroverse gibt. Ich war zwischendurch am Zweifeln, weil es gab in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine längere Debatte über die Kontroversen in der deutschen Außenpolitik. Das hatte sich festgemacht an der Tibet-Frage, an der Dalai-Lama-Frage. Und da wurden alle möglichen Themen aufgezählt, die Kontroversen in der Großen Koalition und merkwürdigerweise die Iran-Frage nicht. Und da lässt man natürlich, wenn man nachdenkt, könnte man auch denken, es ist ein Spiel mit verteilten Rollen. Ich weiß es nicht. Aber ich höre so etwas natürlich gerne. Warum? Weil die Situation so dringlich ist, weil interveniert werden muss und weil ich heilfroh bin, dass Gerhard Schröder nicht an der Macht ist. Das heißt, wir haben da einfach... wir haben nicht viele Verbündete und Angela Merkel könnte eine sein. Und deswegen auch mein Vorschlag, das ernst zu nehmen. Also hier sozusagen nicht eine akademische Konferenz alleine im akademischen Sinne zu machen, sondern auch tatsächlich zu intervenieren, indem man versucht, diese Chance, die man vielleicht hat, wir werden es dann sehen an der Reaktion der Bundeskanzlerin, diese Chance auch dann wahrzunehmen. Also das Ganze hängt aber damit zusammen, dass ich der Auffassung bin, dass man sich keine falschen Hoffnungen machen darf, dass man die Situation erst einmal so alarmierend, wie sie ist, auch zur Kenntnis nehmen muss. Und es ist so, dass gerade wenn große Gefahr droht, eigentlich die Weltmeister immer die sind, die also immer wieder was Beruhigendes finden. Dann ist Ahmadinejad bei den Wahlen geschlagen wahrscheinlich. Es gab 10, 12 Kommentare, die vorausgesagt hatten, die Parlamentswahlen im Iran, die würden mit Sicherheit alles wieder verändern. Als dann Ahmadinejads Fraktion gewonnen hatte, gab es keinen Kommentar mehr. Es wurde auch nicht ausgewertet, warum man sich vorher so geirrt hatte. Also das heißt, also wir müssen erstmal den ganzen falschen Hoffnungsmachern entgegentreten und die Alternativen so brutal darstellen, wie das hier ansatzweise aufgezeigt worden ist mit der Situation, in die Israel kommt, wenn der Iran auch nur die nukleare Option hat. Und wie katastrophal es wäre, wenn Israel allein gelassen würde mit seiner Verteidigung.
Well, to respond directly to your question, I think that if I would have many colleagues like Mr. Klaus Faber, I think that there would be no problem. This would have been done, because I think you are absolutely right. This is exactly what I think. Unfortunately, I think that the majority of the parliament is not yet in this direction. And one of the problems of the parliament is that to a certain extent, the bodies that give the first sign to give policies to a certain area are the delegations for relations with this country. And these delegations tend to be normally friendly to more friendly to the governments in place. And this is a problem. This is one of the major problems we have in front of us. But I do agree completely with you. This is exactly what we should be doing. And of course, besides that, I think that the allow me just to make a general comment on this debate. It is really it's very awkward that we are actually discussing a nuclear war, a devastation of a nuclear scale on a country that is perhaps the country that in the whole of the greater Middle East has the largest public opinion closer to the West, and I even think to Israel in particular. This is really incredible. But of course, I'm not criticizing. It's obvious. Everything you said is completely right. What I think we have really to do is to support the Iranian people, the civil society that was mentioned a while ago, but also the political establishment, because civil society without political opposition will not go there. And in this regard, I think that we have been engaged far too long on the question of the factions around the Iranian regime. And I think it is a pointless game. I think that the whole of the factions that are certainly different ones from the others, they will not make a difference. They will not give us a solution. So I really think that what has been called the third option, which is not appeasement and not military confrontation, is really the best bet. But we have to pursue it very strongly.
Danke. Wir haben, wir wollen pünktlich schließen. Wir hätten vielleicht zwei Fragen, wenn sie ganz, ganz dringend sind, die wir nehmen. Es sind schon vier, müssen Sie sich bitte entscheiden. Wir nehmen zwei, also dort der junge Mann und da war eine Dame, ja, allein schon wegen der Quote. Wir nehmen zwei und hoffe, dass Sie einverstanden sind.
Ja, guten Abend, hallo. Ist das an? Okay. Ich habe eine Frage an Herrn Amir, und zwar, wie die israelische Wahrnehmung der europäischen oder beziehungsweise der deutschen Politik bezüglich des Irans ist, wie dort in Israel auf diese Politik reagiert wird, weil meine Beobachtungen der israelischen Presse oder auch Gespräche mit israelischen Freunden zeigen, dass auf die Europäer sich nicht sonderlich verlassen wird, wenn überhaupt auf Amerika, außer natürlich Jimmy Carter. Und die andere Frage richtet sich an Matthias Künzel. Und zwar hatten Sie ja gerade dargelegt, welche positiven Aspekte der Iran Deutschland einbringen könnte. Und jetzt frage ich, welche negativen Konsequenzen haben denn Sanktionen für Deutschland? Also wie weh tut es den Deutschen, wenn sie denn wirklich den Iran hundertprozentig wirtschaftlich sanktionieren würden? Dankeschön.
Ja, dankeschön. Ich hätte zunächst einmal eine Anmerkung, und zwar wurden ja die Parlamentswahlen im Iran erwähnt. Da, soweit ich gehört habe, ist das folgendermaßen, dass ungefähr zwischen 20 und 25% der iranischen Bevölkerung dort gewählt haben sollen und auch halt die Fraktion Ahmadinejad zugestimmt haben. Also nach meiner Ansicht nach sind das weder freie noch gleiche Wahlen, noch unmittelbar. Deswegen möchte ich den Wert solcher Wahlen anzweifeln. Meine Frage geht an Herrn Dr. Künzel. Und zwar hatten Sie vorgeschlagen, dass die deutsche Regierung viel stärker und viel aggressiver Stellung nehmen sollte zum iranischen Regime. Das ist ja durch Präsidenten Bush vor einigen Jahren schon bereits passiert, als er den Iran zur Achse des Bösen erklärt hat. Durch diese Äußerung hat ja der Iran scheinbar auch Freunde gefunden in unmittelbarer Nachbarschaft. Also der Präsident ist ja in der Folgezeit viel gereist durch die Welt und hat Unterstützer gefunden. Und die eine Sache ist, was bringt das Ganze? Wird das dann nicht viel mehr radikalisiert, wenn man einen in die Ecke stellt, der wiederum selber seine Freunde um sich scharrt? Und die andere Sache mit der deutschen Macht in dieser Frage durch die wirtschaftlichen Beziehungen. Und zwar hatten Sie ja, glaube ich, die Vision, dass deutsche wirtschaftliche Beziehungen, also der Abbruch dieser Beziehungen auch dazu führen kann, dass Iran einen wirtschaftlichen Kollaps erleidet. Meine Frage wäre da, was der Vorteil eines solchen Kollapses ist und ob das iranische Regime nicht bereits schon in der Vergangenheit gezeigt hat, dass sie solche Panik in der Bevölkerung gerade dazu ausnutzen, Oppositionelle beiseite zu schaffen. Die Studenten, von denen wir gerade gehört haben, die Masse der Iraner, die sehr jung sind, die gerade in Gefängnisse zu bringen und verschwinden zu lassen. Vielen Dank.
Before I answer to your question about Israel, which I am not an expert, but I am Israeli and I can give you some answer, I want to explain something about the Iranian nuclear bomb. The picture is not helpless and so much pessimistic. As far as I know, in the nuclear project, there are two main, it's a chain. And if you take one circle from this chain, it doesn't exist anymore. So there is no need to bomb all the Iranian nuclear targets, which are 100 or 200. There are two main targets. One is Natanz, the enrichment plant, and the other one is Isfahan, the UF6, which transfers the uranium into a gas state. So once these two nuclear plants will be destroyed, the Iranian effort to build the bomb will come to a stop. Of course, they can rebuild it, but by bombing these two main plants, you shall have 2, 3 to 5 years of opportunity and occasion to work for the change of the regime in Iran. And it is feasible. It can be, we can change the regime in Iran by 5 factors. The first is to provide a very serious military threat by the U.S. Navy in the Persian Gulf, and to produce this impression that tomorrow at 8 o'clock in the morning, the Americans will attack the Iranian military targets. The second is by expanding the sanctions upon Iran. This is vital and it can work and it can paralyze the Iranian economy. Third point is to help the Iranians, the ethnic minorities in Iran, the Baluch, Turks, Arab-speaking Kurds, and others, Turkmens, which are very much deprived, depressed, and abused by the Iranian regime, to help them to uprise and to demand their rights. The fourth point of this plan can be helping the Iranian people. I assume that at least 60% of the Iranians are very much against the regime and they want a change. So to help them by finance, by providing them assistance, by sending them whatever they need, and to help them to go to streets and to shout. And the fifth point of what I can suggest is that there are at least 3 million Iranians all over Europe and the United States and other countries, to encourage them, to organize them, to serve as a lobby, to convince the governments. We have in Germany around 90,000 Iranians. so they can put a pressure upon the chancellor and upon the government in Germany, in Berlin, and to convince them, or also the German opinion, how dangerous Iran is. If you go by these 5 points together and very decisively, I believe that there would not be need for any war, any attack, military attack, and any invasion of Iran. The regime will collapse. And once the regime in Iran is collapsed, so the danger will pass, and then Europe and the world have to help Iran to rebuild the democracy as Germany has rebuilding the democracy, and we are proud of it. About the Israeli-German relations, I can say one word, that we are happy that Germany wants to change, is changing, and Angela Merkel said that she is a good friend of Israel. But as my dear friends have told, we want to see actions and not words. Thank you.
Ach so, ich muss ein bisschen was sagen. Also zu Frau Merkel, was am Schluss angesprochen worden ist, es fällt ein bisschen auf, dass diese Reden eben doch hauptsächlich im Ausland gehalten werden oder aber in Deutschland vor zum Beispiel American Academy oder vor jüdischen Organisationen. Ich wünschte mir, dass Frau Merkel mal in einer Talkshow im Fernsehen mit dem Präsidenten des Industrie- und Handelskammertages darüber diskutiert. Also das passiert ja nicht im Moment. Aber das wäre vielleicht eine kleine Aufforderung. Ja? Man muss bei der Frage, ich bedanke mich für die Fragen nach den Auswirkungen der Sanktionen für Deutschland oder für den Iran. Man muss erst mal sehen vom Völkerrecht her, was sagen die UN in ihrer Charta aus? Der Artikel 41 von Chapter 7 besagt, dass wenn ein Land den Aufforderungen des UN-Sicherheitsrats nicht folgt, es bestimmte nicht militärische Möglichkeiten gibt, das Land zu zwingen, dieser Aufforderung zu folgen. Und diese Möglichkeiten schließen ein völliges wirtschaftliches Embargo. Sie schließen ein den Abbruch aller diplomatischen Beziehungen. Sie schließen ein den Abbruch jeglicher Kommunikation über Telefon und so weiter und so fort. Und das wären natürlich Maßnahmen, die wirklich dem Iran schaden würden. Nur dass merkwürdigerweise, obwohl dieser Artikel 41 immer zitiert wird, in jeder dieser UN-Resolutionen sein Inhalt so gut wie gar nicht bekannt ist. Es ist so, dass man schon alleine bei der Frage der politischen Maßnahmen, die ergriffen werden könnten, mal vergleichen muss, was ist denn passiert, als der Iran Salman Rushdie verfolgt hatte und mit dem Tode gedroht hatte. Die EU hatte ihre Botschafter abgezogen, geschlossen aus dem Iran. Was war passiert, als der Mykonos-Skandal, als bekannt wurde, dass das Regime, die Spitze des Regimes sozusagen in Deutschland Oppositionelle hat ermorden lassen. Es wurde über mehrere Wochen die Botschafter der Europäischen Union geschlossen abgezogen. Was ist denn passiert, als jetzt zum ersten Mal öffentlich und massiv die Zerstörung Israels angedroht worden ist? Es ist nichts passiert. Kein Botschafter verließ seinen Platz. Was ist passiert, als die Holocaust-Leugner-Konferenz stattfand? Nichts ist passiert. Das heißt, alleine schon auf dieser politischen Ebene ist das Versagen der Europäer und besonders der Bundesrepublik so eklatant. Und das ist sozusagen noch alles im Vorfeld einer ökonomischen Sanktion. Die Tatsache ist, dass im Iran die Deutschen unglaublich beliebt sind. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass seit 1934 der Schah sagte, wir sind das Volk der Arier und man sich sozusagen da ein bisschen, damals Hitler so ein bisschen angenähert hat. Die Deutschen sind extrem beliebt. Das bedeutet aber auch, dass eine politische Stellungnahme der deutschen Regierung im Iran einen besonderen Einfluss hat. Und es fehlt diese politische Stellungnahme. Es fehlt zum Beispiel die Kündigung des Investitionsschutzabkommens für deutsche Güter im Iran, solange bis das Atomprogramm ausgesetzt wird. Es gibt sogar noch eine nukleare Vereinbarung zwischen Deutschland und Iran, die nicht gekündigt worden ist. Es gibt die Hermes-Bürgschaften, die nicht durch eine politische Entscheidung für den Iran konsequent gestoppt worden sind. Das heißt, selbst unterhalb der Ökonomie, rein auf dem politischen Gebiet, hat sich im Grunde genommen bisher nichts getan, was von irgendeiner Relevanz wäre. Wenn wir jetzt zu der Frage der Wirtschaftssanktionen kommen, Es ist so, dass man weiß, Deutschland ist Exportweltmeister. Der Maschinenbau boomt, er weiß gar nicht wohin mit seinen ganzen Exportprodukten, weil der Ölpreis gestiegen ist und es wahnsinnig viel Geld auszugeben gibt in der Welt. Das bedeutet, wenn sämtliche Exportgeschäfte mit dem Iran eingestellt würden, würde die Exportwirtschaft um genau 0,5% Einbußen erleiden. Es sind große Konzerne, Linde AG, die im Moment eine riesenwichtige Rolle im Iran spielt. Ich gehe darauf morgen ein. Siemens, ja, das sind Konzerne, die spüren das kaum, wenn sie sich da zurückziehen müssten. Ja, das ist in der Tat so, dass die deutsche Wirtschaft das ohne weiteres vertragen könnte. Es ist aber eine Sache mehr oder weniger der Politik. Weil die Vergabe der Hermes-Bürgschaften, die Tatsache, dass man unter der rot-grünen Bundesregierung dem Iran die höchsten Hermes-Bürgschaften nach China gewährleistet hat, das war eine politische Entscheidung. Und ich gebe die Hermes-Bürgschaften genau für das Land, wohin ich gerne meine Industrie exportieren sehen möchte. Das ist eine politische Entscheidung. Und deswegen hängt es doch sehr stark davon ab, wie die Politik hier agiert. Und da glaube ich, dass die erste Erfahrung mit Sanktionen, als der UN-Sicherheitsrat zum ersten Mal Sanktionen beschlossen hat, im Dezember 2006, da war die Reaktion im Iran, das war für mich auch sehr spannend, würde jetzt dieser Beschluss sozusagen vom Regime gewendet werden können gegen den Westen? Oder würden die Menschen im Iran klug genug sein, zu erkennen, dass das sozusagen Ahmadinejad war, der ihnen das eingebrockt hatte? Und es gab genau in dieser Phase die massivsten Oppositionsbewegungen gegen Ahmadinejad. Das bedeutet, dass schon verstanden worden ist im Iran, dass eine bestimmte Politik zu dieser internationalen Isolation geführt hat. Und deswegen glaube ich nicht, es ist richtig, was Sie sagen, und es ist wichtig, was Sie sagen, dass natürlich in einer Zeit wie der heutigen die Opposition massiv unter Druck gesetzt wird, sozusagen jedem, der auch nur einmal einen Bekannten also anruft im Westen, also der wird schon sozusagen als Spion vorgeführt. Das ist ein schlimmer Druck, aber ich glaube, man würde die Opposition im Iran noch viel mehr enttäuschen, wenn man nicht darauf besteht, dass zumindest diese UN-Sanktionen eingehalten werden müssen.
Ich würde gern schließen mit einem Witz, den man sich in Berlin 1933 erzählte. Da kommt jemand in einen Laden, wo man Atlanten und Globusse verkauft und der sagt, also unser Führer Adolf Hitler meint, wir sollen uns um Weltpolitik kümmern, also kaufe ich mir jetzt einen Globus und sage zum Verkäufer, können Sie mir sagen, wo unser geliebtes deutsches Vaterland steht? Und der dreht den Globus und zeigt dort. Aha, und wo ist das Reich der finsteren Bolschewiki? Naja, hier. Aha, und wo ist das grässliche, von Juden beherrschte britische Weltreich? Ja, hier und hier und hier in Indien und so. Und wo sind die von den Wall Street-Juden beherrschten Vereinigten Staaten? Naja, hier. Sagen Sie, hat der Führer auch so einen Globus? Sie verstehen, was ich sagen will. Der Krieg, den Hitler vom Zaun brach, war von vornherein verrückt. Aber er hat Millionen von Menschen und Abermillionen Menschen das Leben gekostet. Viele Leute glauben, der Iran, naja, eben, da und hier ist Amerika und so weiter. Aber der Iran kann nicht siegen, aber er kann Millionen Menschen mit in den Untergang ziehen. Das ist die Gefahr und das müssen wir klar machen. Und ich glaube, Benny Morris und alle anderen haben hier klar gemacht, worum es geht. Letztendlich Regime Change oder Krieg. Das müssen wir deutlich machen und auf dem Wege dorthin. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, und ich habe eingangs auch gesagt, wie wichtig es ist, dass die Linke aufwacht. Es geht hier um die Frage, was geht vor? Profit, deutsche Konzerne, wie die berühmten Saubermänner von Siemens, oder Moral, Politik, eine politische Entscheidung. Wir sind eine Demokratie. Das ist das Großartige an Deutschland. Wir haben die Möglichkeit, unsere Regierung zu zwingen, eine Politik zu machen, die nicht den Interessen einiger weniger Leute, die nicht dem Appeasement gewidmet ist, sondern die gewidmet ist der Moral. Und dafür, von hier aus, muss dieser Druck gehen, gerade innerhalb der Linken, dass die Bundesrepublik Deutschland diese Politik macht. Und ich danke dem Panel, weil ich habe unglaublich viel gelernt und ich hoffe, Sie sind auch so ergangen und wünsche uns allen heute Abend und morgen noch viele Erkenntnisse. Vielen Dank.
Vielen Dank an das Podium nochmal. Vielen Dank an Sie, das Publikum, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, dass wir Sie alle morgen wiedersehen. Es finden morgen 3 Panels statt, auf denen wir die Themen vertiefen, die wir heute nur angesprochen haben. Eins zum Charakter des iranischen Regimes, eins zum Frage, wie der Iran Terror exportiert, eins zu den europäisch-iranischen Beziehungen und am Schluss diskutieren wir die Frage der Perspektive. Ich hoffe, Sie sind alle wieder da. Wiederhören.